Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ja, und heute, da haben wir wieder mal einen von euch Hörern am Start, der einfach so auf mich zukam. Man muss sagen, er ist nicht nur Hörer, er ist sogar Patreon. Ich glaube, Sinan, unser heutiger Projects-Autofahrer. Sinan, du hast mir, glaube ich, auf Patreon geschrieben, ne? Oder auf Insta?
Zuerst war es auf Patreon.
Genau.
Da ging es ja um meine Adresse mal.
Ach stimmt. Du bist einer dieser Wichte, die ihre Adresse nicht eingetragen haben. Ich wollte dir dein Willkommen-Paket zuschicken und ich dachte mir so, dann lag monatelang dein Kuvert hier tatsächlich und dann bist du einfach hier in den Channel gejoint, als ich hier mit Mario, glaube ich, irgendwie unterwegs war, bei uns im VDRs Discord-Channel, in dem wir uns hier jetzt auch gerade befinden. Stimmt, und da hatten wir den ersten Kontakt, ne?
Das ist richtig, ja.
Ach krass. Und dann hast du einfach immer, ich finde das immer so mutig, dass die Leute dann einfach sagen auch, ey, hast nicht mal Bock, mit mir ein Projekt zu machen? Ich freue mich natürlich mega, aber ich finde das immer auch so mutig irgendwie, dass Leute sich das einfach zutrauen, weil ich ganz viele, auch sehr große Leute kenne, Sinan, die zu mir auch schon gesagt haben, aber ich weiß nicht, Podcast, die empfinden Podcast als immer noch was sehr Intensiveres als ein Video, weißt du? Bei einem Video sind die Leute immer noch abgelenkt, hier wird ja auf jedes Wort ziemlich gut geachtet, kann man nicht anders sagen. Deswegen willkommen in den Projekt, Sinan. Und wie kamst du da drauf, dass du dein Auto vorstellen wolltest, sag mal?
Ja, war auf jeden Fall mal was Interessantes, sage ich mal, was in eine andere Richtung ging. Mhm. Ich meine, du hast ja ein paar Kompressorthemen schon behandelt.
Stimmt,
in letzter Zeit. Und ja, keine Ahnung, hat mich einfach gebockt so.
Geil, ja, ich find's gut, denn dein Auto ist auch ein ziemlich besonderes. Ich glaube, wo war es denn? Wir haben auch in Insta dann mal geschrieben und irgendwie kamen wir dann bei hier Raid My Car. Du hast hier im Channel dein Auto gepostet und da sieht man auch schon, wie du es schon sagtest, Kompressor ist das Stichwort heute. Sinan, was fährst du?
Ich fahre einen E92 M3 mit einem, ja, G-Power bzw. Infinitas. Darüber ist man sich bis heute nicht so ganz einig. Kompressorumbau und zwar in der Stufe SK2 Clubsport.
Okay, wie viele Stufen gibt's da?
Also bei Infinitas jetzt, beim E92, ist, man muss vielleicht davor sagen, Infinitas und G-Power waren damals zusammen, sind jetzt getrennte Wege gegangen.
Okay.
Eigentlich meiste Zeit jetzt mit den Kompressoren ist jetzt nur noch Infinitas unterwegs, sage ich mal, in jetziger Zeit. Und damals wurde es ja natürlich bekannt unter G-Power, sage ich mal. Genau, und da gibt's den SK1. Die S1-Stufe, die wäre quasi mit 510 PS, genau, hat alles noch Serie, bis auf den Luftsammler und halt den Ladeluftkühler mit dem Kompressor, aber von den Einspritzdüsen her ist alles gleich.
Okay.
Danach würde die SK2-Variante kommen. Die ist auch wieder komplett Serie, nur andere Riemenscheibe, anderen Lader noch mal ein bisschen, genau. Und die CS-Variante in meinem Fall hat dann schon erhöhte Einspritzdüsen, noch mal eine kleinere Riemenscheibe, einen überarbeiteten Kompressor, genau.
Oh krass, und gibt's noch eine SK3?
Ja, da gibt's zwei Stück davon. Und zwar ist alles gleich wie beim SK2 CS, also Upgrade, Düsen und so weiter. Nur, dass der Lader größer ist. Das ist der T724 Lader.
Okay.
In dem Fall von ASA. Der stellt ja für Infinitas, für die Umbauten, die Kompressoren her. Und da gibt es jetzt ganz frisch rausgekommen den T730.
Okay, krass. Also man merkt schon, dass du da sehr, sehr deep im Thema bist und nicht mal einfach nur irgendwie mal gesagt hast, ey, ich will einfach nur Leistung in die Moppe und lass mal machen. Also du hast dich schon mega damit beschäftigt, Sinan, ne? Oder? Merkt man schon.
Auf jeden Fall. Man muss zum Motor erstmal sagen, das ist schon ein Riesenthema für sich selbst, sag ich mal.
Okay.
Angefangen von der Instandhaltung und generell die Problemchen, die er hat, und dann halt auch noch viel Leistung drauf zu fahren, ist halt dann noch heikler.
Ja. Damit die Leute vielleicht sich auch ein visuelles Bild machen können, habe ich ja immer gesagt bei den Projects am Anfang, hast du Instagram, dass man sich das irgendwie anschauen kann? Gibt's da ein paar geile Bilder?
Ja, auf jeden Fall. Zurzeit zwar ein bisschen mau, aber der Instagram-Name wäre Frozen Charged zusammengeschrieben unterstrich M3.
Genau. Für die Leute, die jetzt nicht direkt in Instagram reinstürmen, ich kann euch sagen, das sieht beim Sinan so aus. Für mich ist das Sinan so der klassische, wenn ich früher auf dem BMW Syndikat unterwegs war, da hast du schon von weitem erkannt, die Boys, die G-Power-Kompressoren in der Karre haben, dieser orangene Luftsammler, der oben drauf sitzt, ne? Das ist, glaube ich, jedem in der Tuning-Szene so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, ich will nicht sagen Begriff, aber jedem ist das so ein Bild. Das sind diese BMW-Lader irgendwie, ne? Kompressoren, finde ich immer so, oder?
Ja, das ist einfach das
Ja,
Markenzeichen mit
genau.
dem orange-gelblichen. Das war einfach das Markenzeichen von G-Power damals und die meisten Leute, würde ich mal behaupten, kennen G-Power.
Sinan, jetzt eine gute Frage. Hier können wir mal ein bisschen anders rangehen. Hast du das komplett selber umgebaut oder hast du das umbauen lassen?
Tatsächlich habe ich es selber umgebaut,
Ach, krass.
habe aber das Auto gekauft mit dem Kit zusammen. Also vom Vorbesitzer war das eigentlich schon geplant,
Okay.
dass das draufkommt, aber da ist nicht viel dabei, sage ich dir ehrlich.
Also du
Also für
hast.
den Umbau.
Okay, also du hast im Prinzip den E92 M3 gekauft und das Kit in der Kiste so gesehen nebendran auf dem Rücksitz. So will man es sagen einfach.
Genau,
Ah,
genau.
okay. Was ich auch sehr, sehr geil finde oder sehr besonders finde, Frozen, das ist Original Mattlack, ne? Bei dir.
Richtig. Und laut der Seite, die du letztens schon im Kalender angesprochen hast, die mflighteurope.com, die
Ja.
Internetseite, war das einer der wenigen, was war das, Frozen Silver Edition, genau, zum 40. Geburtstag. Und laut einer anderen Webseite nochmal gab es anscheinend, ich weiß nicht, ob stimmt, nur 100 Stück in dieser Farbe, also
Wow.
E92 M3.
Ich sag dir was. Ich weiß, ich habe einen E92 M3, als der rauskam, habe ich den beim 24-Stunden-Rennen, hat ja BMW immer oben wie so eine Kiste stehen. Oder ich weiß noch, damals war irgendwie M-Festival, hatten die so ein riesen Zelt aufgebaut und da stand so ein Ding auf dem Plateau. Und ich sag dir was, Sinan, das war für mich, hey, 2000. Wann wurde der E92 angefangen zu produzieren? 2004? 2005?
Ich glaube, das war 2007.
Ja, okay, guck so um den Dreh. 2007, da war ich 20. Und ich sag dir, ohne Scheiß, für mich war das so ein, boah, so eine Karre, ja, musst du unbedingt mal haben, Timo. Wirst du wahrscheinlich nie rankommen. Und es ist verrückt für mich zu sehen, dass das eigentlich in meiner Zeit absolut erreichbar ist. Jetzt sind die ja sehr teuer geworden, E92 oder allgemein die 90er, ich nenne das immer die 90er-Serie, E90, E92, M3 sind sehr, sehr teuer geworden mittlerweile. Aber ich finde, das ist so geil, gerade in dem Lacksinan, wie du den hast. Ich muss sagen, ich habe mir ja früher mal vorgestellt, das muss doch unglaublich schwierig zu pflegen sein, oder?
Ja, da bin ich auch noch ziemlich sehr am Hin und Her machen. Man liest ja im Foren und so weiter sehr, sehr, sehr gruselige Geschichten. Auf jeden Fall, was klar steht, keine Waschanlage. Das ist tot.
Ja.
Das Problem bei der Farbe ist auch, wenn du einen Steinschlag hast oder irgendwo einen Kratzer drin hast. Man kann es nachlackieren, ja, aber du siehst es sofort.
Ja. Du kannst das nur im Gesamten, ne, das ganze Bauteil dann lackieren lassen. Das ist das Problem. Also, und selbst dann, glaube ich, sieht man es, ne, von der Schattierung her oder so.
Genau.
Boah, übel. Übel. Naja, kommen wir zu dem richtig wichtigen Part. Wann hast du das Auto überhaupt gekauft? Gerade nochmal.
Ich habe das Auto gekauft im Sommer, ich glaube Juni war es 2022, genau.
Ah, okay. Und wolltest du immer schon einen E92 M3 haben oder war das so Zufall, dass du gesagt hast, ey, ja, komm, der ist gut?
Das war eigentlich kompletter Zufall. Eigentlich wollte ich mir einen E46 M3 immer holen. Das
Hm,
war so
okay.
mein Traum schlechthin. Jedoch war es sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit lag. Wenn ich jetzt reingucke, beiße ich mir teilweise in den Arsch. Nicht, weil ich das Auto verkaufen möchte, aber ich möchte halt noch einen E46 M3, weil das war von Anfang an der Plan. Genau. Und dann irgendwann war die Suche so schwierig, dass ich gesagt habe, ich breite mich mal ein bisschen aus. Dann bin ich auf den E92 M3 gegangen, wobei es hier viel mehr auf dem Markt gab, zu der Zeit auf jeden Fall. Das war auch schon, wo E46, sage ich mal, ziemlich teuer geworden ist. Also ein gutes deutsches Auto, nicht reimport, kein Unfall und so weiter zu finden. Und ja, eigentlich mittlerweile auch schon beim E92 M3, aber ich meine mir einzubilden, 22 war das noch nicht so schlimm.
Ne, das stimmt.
Genau, und dann habe ich bei E92 M3 angefangen, mich umzusehen. Habt sehr viele tatsächlich in ganz Deutschland angeguckt. Also ich war in ganz Deutschland unterwegs.
Krass.
Und dann waren Autos dabei mit, ja, da hat man von vorne hinweg gefragt, man fährt 600 Kilometer dahin oder fliegt sogar, ist das Auto ein US-Import, hatte das einen Unfallschaden und so weiter und so fort. Und es wurde gelogen, was es ging.
Ja, das ist ey, heutzutage ohne Scheiß, Sinan. Ich sag's dir, gerade wenn du, ich fahre, ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Auto kaufen müsste, ich würde kein Auto mehr über 200 Kilometer überhaupt anschauen fahren, weil nicht nur gelogen, sondern einfach die Leute sind teilweise, ich sage immer, der klassische E36 rostfrei. Die sind einfach, die haben sich nicht wirklich über ihr Auto informiert, weil viele kaufen sowas auch zum Durchreichen so. Also gerade M4. Ne? Jetzt aktuell, früher war das mal E92 oder so, dass es mal so ein hippes Ding war oder so. Jetzt bleiben wir mal im BMW-Teil. Aber das ist auch bei vielen anderen Autos, wenn du da irgendwie nach so Problemstellen gefragt hast oder sowas, dann hatten die meistens gar keine Ahnung und haben dann irgendwas gesagt. So auf Unwissenheit, weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich, wie du schon
Ja.
sagst, wohin bist du geflogen, wenn ich fragen darf, für ein Auto zu gucken?
Das war Richtung Dresden irgendwo
Hm.
in dem Ort. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ging es nach Dresden in die Richtung. Ah, es ist von meinem kuscheligen Niederbayern schon ein Riesenstück, wenn man
Mhm.
dann nochmal 120 Kilometer zum Flughafen muss.
Ja, klar.
Dann fliegt man dahin, dann guckt man das Auto an und dann ist es ein US-Import mit Unfallschaden, der repariert wurde und nicht gut und lauter
Ätzend.
solche Sachen.
Kommen wir zum schönen Teil der Story. Wo hast du denn deinen gefunden?
Tatsächlich
Um die Ecke.
40 Kilometer von mir entfernt, also
Geil.
wirklich um die Ecke.
Geil.
Der Verkäufer hat den damals an einem Sonntag reingestellt. Halbe Stunde später hat den zufälligerweise mein Vater, der auch für mich mitgesucht hat, hat den gefunden und meinte dann, ja, guckst du den mal an. Und dann war es halt ein DKG, also Doppelkupplungsautomatikauto, was ich auf jeden Fall nicht wollte. Ich wollte unbedingt einen Schalter haben.
Handgerissen müssen die eigentlich, ne?
Die Sache ist halt, im Nachhinein jetzt denke ich mir gut, dass es ein DKG geworden ist, weil
Mhm.
das Getriebe ist top,
Okay.
also wirklich top. Ich bin äußerst zufrieden. Und mit der Leistung, sage ich mal, ist es handgerissen nicht mehr schön.
Ich bin bei dir. Ich bin E92 M3 tatsächlich schon mal gefahren. Ein E90 als Schalter und E92 mit dem Drive Logic heißt das, glaube ich, ne? Oder wie heißt das? Ja, hat so einen Namen.
Das DKG, das Getriebe.
Ja, irgendwas hat, heißt das irgendwie. Also es ist auf jeden Fall so ein super geiles Getriebe. Und ich war auch echt begeistert davon. Ich fand das richtig geil, ehrlich gesagt.
Ja, wie gesagt, also mit dem Getriebe in Verbindung mit der Power, das hält das auch locker aus. Es schaltet sehr schön, vor allem das Runterschalten, die Downshifts mit dem Hochdrehen lassen,
Ja.
einfach ein Träumchen.
Kann ich mir vorstellen. Ja, und dann gab es da noch, wie kam es denn dann zu dem, also hattest du die Option, das mitzukaufen, das Kompressor-Kit, oder war das schon
Nein,
inkludiert?
das war von vornherein klar. Er will das mit dem Kompressor verkaufen, also mit dem Kit zusammen verkaufen, weil er meinte, was soll er sonst damit? Und das jetzt auf dem freien Markt so zu verkaufen, da
Hm.
hat er gesagt, was war das Kit? Ohne Einbau, ohne nichts, also nur das komplette Kit war, glaube ich, bei zwischen 18.000 und 23.000 Euro.
Neupreis.
Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf genau. Auf jeden Fall, er meinte auf jeden Fall, das war auch im Endeffekt zum Auto dazu geschenkt.
Ach krass, okay. Sinan, wenn ich das fragen darf, was hast du denn dann am Ende für das Auto bezahlt? Also, wie man über Geld spricht, ich sage immer so, über Geld kann man ruhig mal sprechen, wenn man sowas gekauft hat, oder? Aber sag mal, ist okay?
Ja, 44.000 Euro mit dem Kit und den Felgen, was man drauf sieht,
Hm.
quasi die Jido Performance Felgen in 20 Zoll, genau.
Oh, krass, also das finde ich war echt günstig, ne? Wenn man überlegt, wenn du schon, wie du schon sagst, 18.000 so ungefähr soll das Kit neu kosten, ne? Und das war ja neu, oder? Also
Das war neu, das war verpackt, alles
krass.
noch nie verbaut, noch nie angefasst.
Darf ich Laufleistung? Was hat der runter? Wie viel Vorbesitzer?
120 hatte der.
Vorbesitzer nur einen wahrscheinlich.
Drei. Er war der dritte. Genau.
Oh, krass, aber dann trotzdem 20.000 für so ein Auto ist überhaupt nicht viel, wenn du überlegst, dass die heute, also ich gucke immer mal wieder, ich blinzel immer mal wieder, Sinan, nach so einem E90 M3. Ich hätte ja gerne Limo. Ist einfach persönliche Sache. Ich finde einfach, Limo ist noch geiler irgendwie. Aber das, was ich mir so vorstelle, was ich gerne hätte, Farbe, Baujahr und so ein bisschen alles Surrounding so drumherum, es ist ja nicht einfacher geworden, so ein Auto zu kaufen. Da bin ich aber locker schon bei 40, 45 mittlerweile, ne? Schon verrückt.
Ich glaube, das hast du vorhin gerade falsch verstanden. Das Kit ist ungefähr 20.000, das Auto war 44.000.
Ja, ja, meine ich ja. Also du hast ja alles zusammen, achso, hast du jeweils einzeln kaufen müssen, oder was?
Nein, also das Auto mit dem Kit 44.000.
So. Ja, deswegen sage ich ja, du hast ja, wie du schon eben sagtest, das Kit, wenn du das Kit für 18.000 so gesehen mitgekauft hast und das war neu, du hättest es ja auch verkaufen können, rein theoretisch. Also irgendeinen Verrückten hätte es schon gegeben wahrscheinlich, dem du das hättest, und wenn du es für 15 nachher verkauft hättest, dann war der E92 M3 als solches Auto in so einem besonderen Lack mit den Felgen und mit so einer geringen Laufleistung ist sehr günstiger, war ein richtiger Schnapp, könnte man fast sagen, zu heutiger Sicht, ne?
Ja, war auch irgendwo Glück, sage ich mal. Mhm. Ja, aber im Endeffekt das Kit, viele Leute sagen ja, viele Leute sagen nein dazu. Mir persönlich war der E92 M3 eigentlich zu langsam, sage ich dir von vorne, nein. Ja. Das ist einfach eine lahme Mühle-Serie, mit denen nicht mal 420 PS einen guten, wenn du bekommst, hat der 380, 390.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich bin, wie gesagt, selber schon gefahren. Und alle, die mir auch damals, als mein Einser geklaut worden ist, also hatte ich mich auch nach so einem umgeguckt und haben mir dann gesagt, so, oh, Timo, das willst du nicht. Die sind so träge und die streuen extrem nach unten. Und jeder, der da leistungsmäßig was macht, wie du auch mit Kompressor, ich kann das gut verstehen. Weil ich bin zwei Stück gefahren und fand auch selber jetzt, das ist jetzt nicht so die Rakete gewesen. Fährt sich geil, gar keine Frage, aber ja.
Mit Kompressor ist halt das nochmal eine komplett andere Welt.
Ja, definitiv.
Es ist komplett anders. Es macht es zu einem wirklich spaßigen Auto. Man hat nochmal dieses Saugerfeeling, aber mit Leistung, sprich umso mehr Drehzahl, umso mehr Leistung hat man. Es ist ein Traum. Ich glaube, ich werde auch nie wieder irgendwas anderes, sage ich mal, Sportliches mir holen.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Vor allem, ich meine, du hast es ja, wann hast denn du dann das Kompressor-Kit eingebaut? Also hast du das direkt ad hoc gemacht, als das Auto zu Hause stand, oder?
Genau, das war direkt draufgeklatscht und dann zu Infinitas gefahren und die Software drauf.
Ach geil. TÜV hat das alles auch, ne?
Das hat alles TÜV. Ja, mehr oder weniger TÜV, sagen wir es mal so.
Was heißt
also,
das?
Also offiziell ja, inoffiziell nein.
Okay, will ich weiter fragen, lassen wir es einfach dabei. Naja, jedenfalls, wie lange hast du gebraucht, um das Kit reinzubauen? Wenn du sagst, du hast ja eben gesagt, das ist jetzt keine große Sache an und für sich. Ich finde, hört sich immer so, ich baue ein Kompressor-Kit in mein Auto ein, hört sich schon immer nach Arbeit an, ne?
Ja, ich habe ja meine eigene Schrauberhalle und meine Kollegen auch, die sich, sage ich mal, sehr gut auskennen und alles drum und dran. Das war auf einem Tag drin.
Ach geil. Und lief auch direkt wunderbar oder hat sie irgendwelche Probleme?
Nee, das Auto konntest du nicht starten ohne die Software.
Ach so, ja klar, stimmt. Ja, okay. Was hat dann, also Software hat dann nochmal extra gekostet, vermutlich bei Infinitas, oder war das mit dabei?
Das war nochmal extra. Mhm. Genau, beim ersten Mal war ich sowieso nicht zufrieden, da bin ich nochmal ein zweites Mal hin.
Okay.
Und dann, genau, lief das eigentlich.
Sinan, was hast denn du außer dem Kompressor-Kit sonst noch? Bevor wir jetzt, ich weiß nämlich, es gibt nämlich eine Story, du hast nämlich gesagt, es war ein Abwärtsstrudel oder wie hast du das beschrieben vorher?
Eine Achterbahn, ja.
Eine Achterbahnfahrt. Bevor wir zur Achterbahnfahrt kommen, was hast du noch am Auto alles gemacht? Ich sehe nämlich, glaube ich, einen GTS-Heckflügel, kann das sein?
Richtig, und das ist sogar der Originale von einem gecrashten GTS.
Ach, krass.
Genau, wo ich immer wieder mit Problemen habe bei der Polizei.
Echt?
Ja, es ist vom TÜVler abgenommen, sag ich mal, vom TÜV abgenommen. Es steht im Fahrzeugschein Original BMW Heckspoiler und tatsächlich hat er keine Nummer oder irgendwas drauf, man das nachvollziehen kann.
Habe ich aber genauso mit dem WTCC. Ich habe ja den originalen WTCC-Spoiler hinten drauf und die kam mir auch immer mit, ja, wo ist denn hier eine Nummer? Und so, dann habe ich gesagt, es gibt keine Nummer, das gehört zu dem Kit. Es steht auch bei mir in den Papieren so drin, es ist mit, also Heckspoiler 20-fach verstellbar eingetragen. Und ich kann dir auch ein Lied davon singen, dass das immer so ein bisschen nervig ist dann, wo ich mir immer sage, ey, der TÜV-Prüfer hat es im Gesamt mit eingetragen, sowas braucht auch eigentlich keine Nummer, sondern muss nur genug beschrieben sein in den Fahrzeugpapieren. Hat mir mein TÜV-Prüfer dann auch so gesagt. Weil die Polizei mir immer sagte, machen Sie da eine Nummer drauf und tragen Sie das ein oder so. Aber ist Quatsch, muss man nicht. Ja, hast du sonst außer jetzt dem Spoiler noch irgendwas gemacht? Ich habe ja eben gehört, die Felgen, die Jido, die hattest du schon drauf, die hast du mitgekauft. Fahrwerk noch irgendwas Spezifisches reingekommen oder Bremse oder so?
Genau, Fahrwerk auf den Bildern, wie zu sehen ist, waren KW-Gewindefedern drin, so, mit dem originalen EDC-Dämpfer, die Härteverstellbaren. Okay. Genau, aber das fliegt jetzt raus, mit wahrscheinlich den Felgen auch noch.
Okay.
Ich habe schon zu Hause einen KW V4 Clubsport rumliegen, denn die 20 Zoll mit V4 Clubsport wird nicht funktionieren. Und generell mit den 20 Zoll, die sehen zwar top aus, meiner Meinung nach, die passen gut zum Auto, aber 19 Zoll fährt sich da halt viel sportlicher und generell auch gemütlicher.
Ja, ich finde, wenn man es sich auf dem Bild anguckt, sieht das immer, 19 Zoll sieht auf dem Bild immer gut aus, aber ich finde, in live sieht 19 Zoll immer besser aus, weil 20 in live wirkt so riesig, das kann man sich kaum vorstellen. Ich hatte ja einen guten Kumpel, der hatte einen E39 M5, auch mit Kompressor, der hatte 20 Zoll BBS Challenge dann nachher drauf. Ey, wir haben alle davor gestanden und haben gesagt, auf Bildern total geil, in live, sieht jetzt irgendwie so daneben aus, irgendwie so ein bisschen.
Ja, da kommt es aber auch aufs Gewicht für mich drauf an. Du wirst es selber kennen von damals Viertelmeile und so. Mhm. Es zählt ja die 100, 200 Zeit, die Viertelmeile Zeit und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Für was das Auto eigentlich nicht hundertprozentig gemacht ist. Ich meine, mit dem Kompressor, er geht schon nach vorne. Und er macht auch seine guten Zeiten, sage ich mal, mit seinen 5,9, 100, 200. Aber da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben, wenn man da, sage ich mal, wieder auf 19 Zoll wechselt. Und dann ist es auch ein Grip-Problem zurzeit. Deswegen, wie gesagt, der Wechsel auf den 19 Zoll.
Weißt du schon Felgenmodell? Hast du schon was im Auge oder?
Überhaupt kein Plan. Aber wahrscheinlich irgendwelche Motorsportfelgen mit einem Reifen mit viel Seitenwand, also großen Querschnitt.
Gehören da auch drauf.
In die Richtung.
Dann bist du auf jeden Fall in meine Richtung, hör mal damit. Also das gehört da auf jeden Fall drauf. Ich finde halt E90 M3, gerade M3 ist für mich so einer der letzten echten M3, die noch gebaut wurden. So vom Look her. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Auch die neuen, auch die F-Modelle finde ich schön, keine Frage, aber so der E90, also der E92, E90 M3, das sind so die, und da gehören so Motorsportfelgen einfach drauf. Bin ich voll bei dir. Sinan, lass uns zur Achterbahn kommen. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
Nach dem Kompressoreinbau, wie gesagt, war ich dann zweimal bei Infinitas, dann hat das Ganze gepasst. Und dann meinten welche Leute, es gibt so eine offizielle Kompressorgruppe, ich soll mal jetzt bewusst von Person XY mir die Software holen, weil die ja viel besser läuft.
Okay.
Und gesagt, getan, habe ich gemacht. Das Auto lief auch scheinbar und fahrtechnisch gut.
Okay.
Jedoch hat man hier manche Probleme beim E92 M3. Und zwar das Klopfen, die Klopfregelung,
okay,
ist bei dem Fahrzeug in den Zündspulen bzw. in den Zündkerzen drin. Mhm. Sprich, der hat keinen Klopfsensor. Und da das sowieso ein exotisches Steuergerät ist und so weiter und so fort, war die Software nicht so ganz gesund, sagen wir es mal so.
Okay, also so gesehen hat jemand einen neuen Datenstand selbst für so ein Kompressor-Kit geschrieben und man hat dir dann empfohlen, mach den Datenstand drauf oder was?
Richtig, weil auch sehr viele Leute damit fahren und auch immer noch fahren, also auch nach meiner Geschichte, sag ich mal, jetzt ohne irgendjemanden schlecht reden zu wollen, ich sage einfach so, wie es ist. Und mein Motorbauer meinte auch darauf hin, das war ein Klingelschaden. Mir hat es nämlich den Motor dann irgendwann zerworfen, komplett. Soweit, dass nur noch die Köpfe quasi rettbar waren und der Rest war alles komplett zerworfen. Also überall Löcher drin, war ein schöner Schweizer Käse.
Also, wie ist das passiert? Also, du hast die Software drauf gemacht und dann bist du gefahren oder während der Fahrt oder?
Genau, die hatte ich dann drauf ungefähr, ja, so 2-3 Monate. Dazwischen war halt nochmal der Jahreswechsel. Ich habe ja nur Saison angemeldet. Genau, und dann in der neuen Saison neues Öl reingemacht und alles drum und dran. Ganzen Service neu gemacht, losgefahren. Ein, zwei Tage später zerwarf es mir den Motor beim Runterschalten sogar.
Ach du Scheiße.
Genau. Ist laut meinem Motor war ein schöner, teurer Tisch und lag am Endeffekt an der Klopfregelung, beziehungsweise die nicht vorhanden mehr war. Oder man, das ist jetzt nur Spekulation, aber es war auf jeden Fall ein Klingelschaden. Das heißt eine vorzeitige Zündung,
Ja,
eine zu
genau.
frühe Zündung.
Genau.
Ja, aber generell ist es auch, war es auch zu erwarten. Ich habe es erwartet, dass es irgendwann passieren wird. Nur nicht so früh. Ich hatte vor 2023 mit dem Fahrzeug noch zu fahren und dann über den Winter mal ein Motor-Upgrade zu machen. Aber das war jetzt gezwungenermaßen früher notwendig.
Ja, krass. Also würdest du sagen, also jetzt, wir haben ja keine Namen genannt, von daher können wir auch keinen schlecht reden, das ist auch schon mal ganz gut. Geht ja jetzt nicht um irgendwelche Leute zu bashen. Ich kenne das auch, bin ich voll bei dir. Ich habe eine ähnliche Situation jetzt gerade, in dem mir natürlich alle gesagt haben, ey, beim Class 2, wenn du da richtig was machen willst, musst du halt Saugertuning, musst du Alpha N fahren und sowas. Und umso tiefer ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich so, weiß ich nicht, alltagstauglich ist Alpha N eigentlich nicht so wirklich. Aber in deinem Fall, ja, wurde dir halt was Gutes, hast du das kaufen müssen, wenn ich mal gerade fragen darf, oder hast du das so bekommen?
Ja,
Ja,
musste
voll,
ich
oh
kaufen.
nein, voll ärgerlich eigentlich, ne? Weil davor lief es wahrscheinlich auch sauber und gut, oder?
Ja, die Sache ist halt generell bei den Motoren, es kommt auf mehrere Faktoren drauf an. Also einmal, wie gesagt, die Motoren an sich selber sind ziemliche Divas. Da hat man Geschichten mit ab Facelift-Modellen, was ja meiner ist, mit einer nicht entgrateten Ölbohrung.
Ja.
Dessen Span kann sich irgendwann lösen und die Ölspritzdüsen unten an den Kolben zumachen.
Ja,
Solche
habe
Sachen.
ich auch schon mal von gehört, tatsächlich. Voll verrückt.
Dann die Warnnosscover, die ist aus Plastik. Die macht eigentlich nicht viel, aber sie ist drauf und sie ist aus Plastik. Und mit der Zeit, mit den Warm-Kalt-Phasen, mit dem Öl in Kontakt und alles drum und dran, irgendwann zersetzt die sich, fällt runter und geht in die Ölpumpe rein. Das wäre auch nochmal so ein Thema. Und dann die allzeit bekannten Lagerschalen, was jetzt hier eher weniger das Problem war, weil mein Motor war tatsächlich 30.000 Kilometer alt.
Oh nein.
Genau, also das war schon der zweite, aber der wurde von BMW damals quasi noch auf Garantie, Kulanz, wie auch immer,
Ah,
eingebaut.
okay. Also 30.000 vor 30.000 wieder durch BMW in AT-Motor bekommen, okay.
Genau. Und da hat man einmal das, dann hat man die Verdichtung, wo wir uns eh letztens mal
Stimmt.
fälschlicherweise.
Ja, ach du warst. Stimmt, jetzt, ich stimmt, du warst es. Ja, klar. Ja.
Ja.
Ja, Sinan und ich, nur gerade für euch zur Erklärung, wir hatten uns vor kurzem, hatte ich von JE Pistons, hatte ich einen Kolbensatz geteilt, weil ich war so angefixt, dass ich von Marco Degenhardt ein Video gesehen hatte, wo es um Kolben geht und dann hat er auch diese Kolben tatsächlich empfohlen, weil die Verdichtung erhöhen, weil die so ein bisschen hemisphärischen oder so einen linsenförmigen Kopf oben haben und dadurch die Verdichtung erhöhen und ein bisschen tiefere Ventiltaschen, da kann man so ein bisschen, ne, rumtricksen und ich dachte mir so, wäre das nicht was, die Verdichtung erhöhen beim Class 2 dann auch. Kann man ja von 10, ich glaube 10,6 hat der Serie, haben wir glaube ich noch drüber gesprochen, Sinan. Und ich glaube auf 11,5 oder 11,6 kann man dann mit den Kolben kommen und so. Und Sinan meinte die ganze Zeit, ich wollte einen Kompressor oder einen Turbo draufpacken, ne?
Genau,
Ja,
das war mein
gut. Ja, alles
Gedankengang.
gut, alles gut. ja, aber jetzt nochmal gerade eine Frage. Also du hast das gekauft, hast das drauf gemacht und dann bist du, das ist Anfang 2023 passiert, oder was?
Genau, Anfang Saison 23, also so
Scheiße.
im April.
Okay. Und was ist dann passiert? Wie hast du dann weitergemacht? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man so ein Auto für so viel Geld gekauft hat, du hast ja, wie wir eben noch gehört hatten, das Auto erst vor einem Jahr dann knapp gekauft, oder?
Das ist richtig.
Boah.
Aber es ist halt ein schwerer Schlag ins Gesicht, aber ich bilde mir das ein, haben zu wollen und deswegen muss ich das auch dementsprechend zahlen. Wie schon gesagt, es war mir klar, dass es passieren wird mit der Leistung, die da aus dem Motor rausgedrückt wird. Und wie gesagt, mit der Verdichtung, das ist eine Saugerverdichtung gewesen, die war niemals gedacht für eine Aufladung und da bekommen halt die Pleuel und die Kolben mächtig sag ich mal, auf gut Deutsch, auf die Fresse.
Aufs Maul, ja, kann man so sagen, ja.
Genau, und das alles in Kombination, es war im Endeffekt zu viel Leistung. Es ist für den Serien 420 PS dann da nochmal ungefähr 230 obendrauf, wo der Motor eh schon eine Diva ist, es war zu erwarten. Also ich habe es auch erwartet, aber nicht so früh, weil ich mit der Einstellung reingegangen bin, dass es ein neuer Motor ist und von daher.
Hattest du das erwartet selbst, als du das Original-Kennfeld drauf hattest oder?
Der ohne Kompressor jetzt.
Nee, ich meine, du warst ja vorher bei Infinitas, hast du gesagt, hast das originale Kennfeld gekriegt und dann hatte jemand von jemand anders noch ein neues Kennfeld, was auch saugeil wäre, empfohlen. Hättest du gedacht, dass es auch mit dem Infinitas passieren könnte, oder?
Schwierig zu sagen. Laut Kompressorgruppe gehen die mit allen Software hoch. Also durch die Bank nur Leute, die wo wirklich den Motor gemacht haben, die sind also, auf der sicheren Seite, sagen wir es mal so.
Wenn Sinan davon redet, dass sie meinen Motor gemacht hat, du meinst halt komplett mit hier anderen Bolzen, festere Zylinderkopfdichtung, vielleicht Buchsen noch rein und sowas. Ne? Also wirklich komplett, wie soll man sagen, solid neu aufgebaut, ne, könnte man sagen.
Hier ist auch wieder eine Schwierigkeit mit dem Motor, da es ja ein Alu-Seal-Block ist, also ein Aluminium-Silizium-Block.
Oh, okay.
Genau, es ist sehr speziell und es können nur wenige Leute tatsächlich haben diese Schleifsteine mit dieser Paste dazu und so weiter, um den Block überhaupt von vornherein bearbeiten zu können. Das ist ein Riesenfaktor und du wirst das selber kennen, wahrscheinlich ist es sehr spröde.
Ja, klar.
Dieses Silizium. Hat man dasselbe Thema wie beim Handy-Display, sage ich mal, macht man es zu hart, kommen weniger Kratzer rein, macht man es zu weich, bricht es eher und dann hat man das Problem mit den Kopfschrauben und mit den Buchsen, was auf jeden Fall ein Riesenvorteil bei dem Block ist, weil das Aluminium-Silizium, diese Zusammenstellung war nie gedacht für auch eine Aufladung und auch selbst Leute, die den als Stroker quasi Umbau fahren, sind da sehr Probleme haben, sagen wir es mal so.
Du bist echt krass tief in diesem Leistungsthema drin. Ich finde das auf jeden Fall super interessant. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, Sinan. Wie ist es denn jetzt weitergegangen mit deinem Motor? Also was hast du denn dieses Jahr, was ist denn dieses Jahr damit passiert, wenn du sagst Achterbahn? Jetzt muss es ja irgendwann wieder bergauf gehen, oder?
Und zwar war ich dann am Motor ausbauen. Ich habe mich weil keiner wollte es irgendwie machen. Ich konnte keine Werkstatt finden, die es wirklich machen wollte. Dann dachte ich mir, ja, okay, fängst du mal selber an. So schwer kann es nicht sein. Bereue ich es im Nachhinein? Ja, aber ich habe zum Glück eine Werkstatt gefunden, die ihn mir wieder reinbaut. Aktuell läuft er ja noch nicht, leider. Habe dann auch sehr lange suchen müssen nach einem Motorenbauer, der sich mit den Motoren auskennt. Es gibt viele Motorenbauer da draußen und viele Leute auch wieder in dieser Infinitas-Gruppe, in dieser Kompressorgruppe, die bei Motorenbauer XY waren. Und man hört überall Schauergeschichten und man muss halt echt, das ist halt was sehr Spezielles, sag ich mal, wo man sehr aufpassen muss, wo man hingeht und wem man sein Auto da wirklich anvertraut.
Ja.
Genau, und dann bin ich auf Empfehlung von einem Kollegen, der auch in dem E92 M3 Thema, der tatsächlich dasselbe Auto, also denselben Lack auch E92 M3 hat, bin ich auf Empfehlung von denen zu meinem jetzigen Motorbauer gegangen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber...
Natürlich, wenn er das möchte.
Das wäre Motorentechnik Lindelmeier.
Okay.
Ist ja unscheinbar, macht keine Werbung irgendwo.
Ja, klar. Das sind die Besten. Das sind die Besten.
Das sind tatsächlich die Besten. Der kennt sich so aus, hat mir sehr viel geholfen bei dem ganzen Thema, weil jeder sagt was anderes. Es ist sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Und genau, bei dem bin ich im Endeffekt gelandet, der mir dann den restlichen Motor ausgebaut hat. Er war eigentlich komplett rausgebaut. Es musste nur noch die Vorderachse, 6 Schrauben, lose gemacht werden mit der Kardanwelle und Getriebehalter, dann wäre der Motor draußen gewesen. Aber das war so dann der Punkt, wo er meinte, ja, er hätte eine Werkstatt, die das für mich dann auch machen würde und auch wieder zusammenbauen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor die sich gar nicht mehr auskennen, lass den lieber drin, stelle ich ihn so zu ihm hin und dann bin ich auf der sicheren Seite.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja immer ein Freund von selber machen, keine Frage, Sinan, aber wie du schon selber sagst, es gibt Dinge, die bereut man im Nachhinein. Und ein bisschen anfangen oder ein bisschen schon mal was vorbereiten ist eine Geschichte, aber gerade bei so einem Motor, wenn du da anfängst, irgendeinen Scheiß zu bauen und du dich einfach nicht gut auskennst. Ich meine, und du hast dich ja schon schwer damit beschäftigt, aber das kann nach hinten losgehen, muss man einfach sagen. Man kann vieles selbst machen, aber man muss sich auch so irgendwann eingestehen, sage ich immer, ne, ab dem Punkt, wo man es lieber Profis überlassen sollte, oder?
Genau, und ich habe auch schon Erfahrungen mit meinen Motoren gemacht, bei meinem E46, den 325er, da habe ich den kompletten Motor auch selber gemacht, bis auf halt Planen und Honen und so, aber vom Zusammenbau her war das ein Lego-Kasten, wo ich mich da befasst habe mit dem E92 M3 Motor, also den S65, nein, danke.
Ja. Wirklich, nein, danke. Ja. Sinan, bist du gelernt irgendwas im technischen Bereich, oder?
Ich habe Industriemechaniker gelernt.
Ah, okay, verstehe, ja.
Genau, aber sonst, der Rest ist eigentlich selbst beigebracht, aber beim E46 ist das halt noch relativ überschaubar, da habe ich gesagt, kann man selber mal angehen und mit genug Zeit und Geduld ist das auch locker möglich gewesen. Ja. Aber beim E92 M3, wenn es dann solche Sachen gibt, wie Dichtungen mit einer Spritze einzuspritzen und mit einem Primer dann drüber und solche Sachen, da habe ich gesagt.
Ja, kenne ich auch. Ich habe damals ja auch von meinem 123D den Motor selber ausgebaut, um die Steuerkette zu machen und den auch mit einem guten Kumpel, der Kfz-Meister ist, wieder zusammen und eingebaut und sowas. Und ey, ich kann dir sagen, also da gab es verschiedene Steps und Schritte, von denen hatte ich als Fluggerätemechaniker noch nie gehört, so im Kfz-Bereich. Aber es wird ja halt auch immer spezifischer, gerade die modernen Motoren, die ich so ab 2010 oder so, halt mit Autos, die 2010 auch schon gebaut wurden, das sind halt sehr, sehr moderne Motoren. Da sind ja schon fast, weiß ich nicht, geh mal 10 Jahre weiter, wie viel Steuergeräte allein ein Motor hat. Das ist ja unglaublich heutzutage. Ne? Also hast du einmal, statische Aufladung an der Hand gehabt, packst das Steuergerät falsch an, boom, 700 Euro im Arsch. Ne? Das ist schon heutzutage nicht mehr so wie bei einem E46, wie du schon richtig sagst, oder einem E36 oder noch einem älteren BMW-Modell, wo man wirklich alles selber machen kann, ne? Wo das wirklich geil zu machen ist, wo alles mechanisch ist vor allem. Ja. Wie ist denn jetzt der Status quo deines Autos? Also was ist denn dieses Jahr dann weiterhin passiert, außer Motor ausgebaut?
Genau, dann kam der ganze Motor zum Motorenbauer. Bis Stand dato war es eigentlich nur, dass mir die Ölwanne durchgehauen hat, weil unter der Fahrt auf einmal meine Öllampe geleuchtet hat und auf einmal war das ganze Auto weg.
Ach du Scheiße.
Genau, und bin dann sofort stehen geblieben und dann kam meine knappe 9 Liter Öl auf die Straße.
Oh nein.
Die habe ich schön verteilt. Und die Hoffnung war natürlich, dass der Block überlebt hat, dass es mir nur durch die Pleuel, die abgerissen ist, dann noch die Ölwanne durchschlagen hat. Das war aber leider nicht so der Fall. Hat der Motorenbauer, wie gesagt, den Motor ausbauen lassen, hat sich den zu sich geholt, hat den gereinigt, hat den komplett zerlegt und dann war schnell klar, dass der Schweizer Käse ist.
Oh shit. Also die Ölwanne hat sie komplett zerlegt oder was? Oder den gesamten Motor an der Seite oder wie war das?
Den kompletten Motor, der hatte überall Löcher, seitlich oben im V, überall. Also shit. Der war nicht mehr zu retten.
Schön auf der öffentlichen Straße oder wo sind die 9 Liter Öl hin?
Öffentliche Straße. Wie gesagt, ich wohne ja an der Grenze zu Österreich. Und in Österreich kostet das dann auch nochmal ein Stückchen mehr.
Shit, was hast du bezahlt?
Ich glaube 900 Euro.
Wow, shit, aber ja. Ich meine, klar, es ist natürlich ein Umweltding, da muss die Feuerwehr kommen, das, ne, Feuerwehr auf jeden Fall Granulat rausstreuen und sowas. Oh shit, ey, 900 Scheine alleine nur dafür.
Das Lustige ist, die sind mit 3 Einsatzfahrzeugen gekommen. Ich meine, jetzt kein Hate gegenüber der Feuerwehr dann oder Sonstiges, aber die sind mit 3 Einsatzfahrzeugen gekommen, mit insgesamt, was waren 16 Leute und haben sich dann da rangemacht, um das Öl da wegzumachen. Genau, und deswegen, das haben die mir auch berechnet, die 3 Einsatzfahrzeuge und die 16 Leute.
Oh shit. Ja gut, böse Sache, ja. Okay. Nein, ey.
Ja, hier hört es noch nicht auf, es geht noch weiter.
Oh je, erzähl weiter.
Dann wurde, musste ein neuer Block her. Und dieser neue Block, da gibt es eine, ich sag mal nur so, es gibt eine Firma in München, die schon den gebüxten Block quasi zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise in zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. Für sogar sehr wenig Geld und jung und dumm, wie man ist, ist man da halt hin und hat den halt eingesackt.
Okay.
Und wir hatten ja vorhin das Thema von dem Alusil, dass der Block sehr spröde ist.
Ja.
Und dann hat man das Problem, die Buchsen werden ja in der Regel eingeschrumpft. Also
Ja, genau.
die haben eine sehr, sehr enge Toleranz, dass das Ganze natürlich auch hält und so weiter und so
Genau.
fort. Der Block ist gerissen.
Ach du Scheiße.
Aufgrund den Buchsen.
Das hast du natürlich beim Kauf nicht gesehen, ne?
Nee, das konntest du auch nicht sehen. Und ich glaube, das kam ja auch erst dann, wo quasi das Ganze wieder unter Spannung, unter Druck dann zusammengebaut wurde und die ersten Anlaufversuche gemacht wurden.
Nein. Das heißt, ihr habt den Motor eingebaut bei deinem Motorenbauer mit den Buchsen und habt dann gedacht, okay, und auf einmal war dann keine Kompression mehr, oder was?
Ja, nee, er hat sehr viel geraucht, beziehungsweise er ist so gebrochen, dass mir eine Kühlwasserleitung quasi in den Zylinder gelaufen ist dann.
Shit.
Ist ganz komisch mit den Buchsen, wie das Ganze funktioniert hat, ist auch dann ins Öl gegangen und so weiter und so fort. Glücklicherweise konnte man hier aber alles retten, bis auf den Block. Also war das zumindest eine gute Nachricht hier. Und mein Motorenbauer meinte auch, nee, er macht das selber. Er macht das am besten selber. Und ich meinte darauf, nein, weil das Ganze hätte halt auch wieder sehr viel Geld gekostet. Und für die 2.500 € war der Block, der schon gebuchst war, eigentlich ein sehr gutes Angebot.
Okay.
Und deswegen bin ich auch zu dem gegangen, weil irgendwann geht's halt doch in den Geldbeutel, aber ging dann halt doppelt und dreifach.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja, also du hast ja mit den 900 Euro fürs Öl, hast ja jetzt schon fast, ich würde jetzt mal einfach über den Daumen peilen, hast ja schon bestimmt mindestens 5 Scheine nur seitdem kaputten Steuer, also seitdem dein Auto kaputt gegangen ist, das erste Mal hast ja bestimmt schon 5 Scheine da irgendwie gelatzt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Boah, shit, ey. Ja.
Ja, genau.
Aber
Und
das ist auch ein gutes Beispiel, muss man sagen, Sinan, für den Preis. Ich finde das auch sehr vernünftig. Du hast das ja eben schon erwähnt. Mir war klar, dass das irgendwann mal passieren würde oder so, weil ich finde, zu viele Leute gehen da immer sehr blauäugig rein und machen, ich drücke hier Leistung rein ohne Ende und glauben, oder sind immer ganz verdutzt, wenn da mal was kaputt geht. Aber du scheinst mir da sehr cool mit umzugehen, ehrlich gesagt, weil du mit gefühlt so allem gerechnet hast oder beziehungsweise ja auch selber siehst, ne? Ich bin da hingefahren, habe den gebuchsten Motor mal schnell mitgenommen und dann ist er schon auch kaputt gewesen. Finde ich sehr geil übrigens. Also gerade, ja, wenn man so Hardcore diese Nummer da angeht.
ja, wie gesagt, es ist halt die Sache, es ist ein alter Saugermotor, da mit Druck reinzugehen und Mordsleistung zu machen. Wenn sich einer damit befasst und dann war das abschaubar. Das ist logisches Denken, dass man da irgendwann sagt, okay, das ist eine Grenze, die wo man schon überschritten hat. Wie lange wird das gut laufen, ob es überhaupt gut laufen wird und so weiter. Also es war normale Intuition, also das war absehbar.
Ja, okay. Okay, und dann?
Genau, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, Motorblock 2, beziehungsweise kompletter Motor, habe ich mir dann geholt, der wiederum aber auch einen Schaden hatte von einem anderen Motorenbau oder BMW-Guru, sagt man, hier bei mir in der Nähe, Richtung Dingolfing.
Okay.
Genau, und da habe ich mir günstig, sage ich mal, einen Block geholt, der einen Schaden hatte auf Zylinder 8, genau.
Okay.
Der hatte Riefen in der Laufwand und im Kolben halt dementsprechend, was mir aber im Endeffekt egal war, weil der Block wird bei mir sowieso aufgebohrt nochmal, also neu überarbeitet. Das war nicht so schlimm, dass der Block überhaupt nicht reparierbar war. Und jetzt sind wir gerade am Thema Buchsen, ja oder nein?
Okay. Was denkst du, was spricht dafür, was spricht dagegen? Gut, ich würde sagen, dagegen wahrscheinlich wegen der Bearbeitung, wegen den speziellen Verfahren, dass das halt ein bisschen spröder ist, ne?
Genau, mein Motorbauer meinte, er bekommt es hin, er hat schon mehrere S65-Blöcke gebuchst, jedoch aber für Stroker-Umbauten. Das ist hier der Riesenunterschied. Und diese Stroker-Umbauten, wenn sie wirklich auf maximale Leistung gehen, bekommt man da mit Biegen und Brechen, sage ich mal, die 520, 550, aber das ist schon halt hart an der Grenze, sage ich mal, an den machbaren Saugertuning, sage ich mal. Ja. Genau, haben die 550 ungefähr gefahren mit einem gebuchsten Block. Natürlich bin ich da mit meinem Kompressor nochmal ein Stückchen drüber. Und eigentlich angepeilt war mit der Verdichtungsreduzierung, wobei man hier wieder dann mit der Verdichtungsreduzierung mehr Ladedruck fahren kann, war so angepeilt meine 700 PS, 750 PS, irgendwo so um den Dreh. Aber gerade so in dem Moment, da es auch sehr kostspielig ist, bin ich auch ganz offen und ehrlich, bin ich gerade eher auf den 700 Richtung, beziehungsweise das Auto soll gesund und laufen und die Leistung ist sowieso da. Ja. Sag ich mal, alles über 600 PS ist sowieso irre, sag ich mal, ja, für mich persönlich noch.
Ja.
Und man braucht es auch nicht. Es ist schon schön, irgendwann hat man so den Nagel im Kopf, immer schneller, immer mehr und so weiter. Aber wenn man mal das Lehrgeld gezahlt hat, glaube ich, irgendwann sieht man das auch ein, dass das so passt, wie es eigentlich ist.
Du gewöhnst dich an nichts schneller als an Leistung. Das ist ja das Gefährliche an der Geschichte, ne? Also gerade wenn du jetzt vorher deinen E92 da auch nur nach Hause gefahren bist mit den 420 PS, dann baust du den Kompressor ein. Das merkst du ja nach ein paar Wochen schon nicht mehr, wie schnell das Auto eigentlich ist, ne?
Es ist verrückt. Ja. Es ist wirklich verrückt.
Deswegen kann ich so Leute immer nachvollziehen, die halt immer mehr, immer höher, höher, schneller, weiter, ne? Ich kenne auch so ein paar Leute, die sind echt begeistert, was das angeht. Ich finde das auch total geil. Aber es ist halt nicht gesund. Ich würde auch tatsächlich beim Class 2, bei dem Saugertuning, was ich da betreibe, gibt es für mich so eine magische Grenze. Wenn ich die erreicht habe, das wären so die 180, 190 PS oder so. Also wenn du jetzt 40 PS draufpacken könntest, wäre das schon total cool und das Auto würde gut gehen. Aber ab dem Punkt mit Kolben und so, da habe ich für mich selbst entschieden so, ey, was willst du denn damit? Das wird halt, umso mehr du machst, und davon wirst du ein Lied singen, Sinan, ist einfach, umso mehr du machst, umso wartungs- und, wie soll man sagen, anfälligkeitsintensiver, umso anfälligkeitswahrscheinlicher wird so ein Motor halt auch, ne? Weil der dafür nicht ausgelegt ist. Es gibt ja immer diese ganz schlauen Typen, die immer sagen so, ja, die Motoren können viel mehr. Ja, klar können die viel mehr, aber es gibt halt auch so eine gewisse Belastungsgrenze, und da reden wir auch von, weiß ich nicht, wenn dein Auto eigentlich dafür ausgelegt ist, mit 420 oder sagen wir mal mit gut will 380 PS 500 Kilometer abzuspulen, dann tust du dem da mit 650 alleine schon nichts Gutes. Ne? Muss man einfach sagen, wie es ist, oder?
Genau, so ist es.
Ja.
Wobei die neueren Motoren natürlich, braucht man nicht reden, die neuen G-Modelle M3, davor die 340er, 440er mit dem B58, die können schon sehr viel serienmäßig ab. Das ist halt echt.
Ja, keine Frage. Ich meine, guck dir mal den Holy, also in meiner Generation, der Holy Grail der Leistungsgesellschaft, könnte man sagen, ist doch ein N54 gewesen. Also der 135, 335i Motor oder so. Du musst dir mal überlegen, wenn du die auf Single Turbo umgebaut hast, da kenne ich auch jemand aus Dresden, der fährt das Ding auf 700, 800 PS, aber wirklich daily. Also der fährt das Ding daily so durch die Gegend. Und was mit diesen Motoren alleine nur per Software möglich war. Guck mal, Serie 306 PS, glaube ich, ne? Und wenn du dann da ein bisschen dran rumgeschraubt, das sind 400, 500 PS gar kein Problem mehr gewesen. Ne? Das ist halt, und die Motoren haben das ausgehalten, gar keine Frage, dass das geht. Aber wir reden ja auch von diesem Extra-Step, den du nach dem, ich gebe dir mal ein bisschen per Software ein bisschen mehr Ladedruck und mach da mal ein bisschen was, sondern wir reden ja wirklich von, jetzt gehen wir in die Vollen und wollen an die 1000 PS ran oder so.
Ja, immer ein Riesenunterschied, und man merkt es immer im Endeffekt im Nachhinein sowieso, ob es so eine gute Idee war oder nicht.
Das du hast Lehrgeld für sich bezahlt.
Selbst entscheiden.
Du hast ja schon genug Lehrgeld bezahlt, ey. Alleine diese scheiß 900 Euro fürs Öl. Oh, na, ich will gar nicht drauf rumreiten. Wie ist denn der Status quo jetzt von deinem Auto? Also jetzt, heute, ist Stand.
Termin ist Ende Mai.
Okay, dann soll er fertig sein.
Ende Mai soll er fertig sein, mit Software, mit Motorbar, mit allem drum und dran. Natürlich ist die Sache da. Ich hole mir jetzt eine komplette individuelle Software von einem, der mir empfohlen wurde vom Motorenbauer, und den vertraue ich da auch
Ja, gut.
tatsächlich, weil es ist immerhin der Motorenbauer und der hat mir auch nichts versucht einzureden oder sonstiges, und der macht das über 35 Jahren. Da
Ja.
gehe ich mal von aus, kann ich Vertrauen auf sein Wort legen. Genau, da hole ich mir eine individuelle Software. Natürlich erst zum Einfahren. Der Motor muss ja komplett eingefahren werden. Und dann muss er nochmal dahin ein, 2 Wochen, je nachdem, wie lange er braucht. Er meinte, könnte auch einen Monat dauern, der Software-Mensch, sage ich mal, der
Die sind immer,
Software-Kollege.
die sind, ich kenne das auch, die sind sehr speziell immer, diese Dudes, ja.
Ja, aber soll er nehmen. Im Endeffekt, wenn das Auto dann auch top läuft in jedem Drehzahlbereich, dann soll mir das recht sein. Genau.
Ist das auch für dich eine wichtige Geschichte? Würdest du jetzt, also was ich hier auch immer frage, ist mal eine gute Frage, hast du noch ein Daily-Fahrzeug nebenbei? Gehe ich von aus, ne?
Ja, mehrere, sagen wir es mal so. Mein E46 325, der ist jetzt an die Freundin weitergegangen.
Okay.
Das war so mein Sommer-Daily. Genau, so habe ich noch jetzt meinen Opel Astra Sports Tourer Diesel, 1,7er Diesel für den Alltag.
Vernünftiges Auto.
Genau, und so für den Sommer nochmal ein E46 Cabrio, ein 320er, aber
Na ja. Schön.
ja.
Eins der letzten schönen Cabrios, die BMW gebaut hat, wenn du mich fragst. E36, E46, das sind noch so. Und ein Einser, was waren das dann? E81 oder E83, weiß ich gar nicht. Aber Einser Coupé Cabrio, weißt du?
Ja,
Das sind für mich die letzten schönen Cabrios so.
wobei für mich der schönste immer noch der E36 ist als
Ja, ja,
Cabrio.
ja, ja, ja. Weißt du warum? Leute, googelt mal bitte jetzt alle, die hier den Podcast hören, wenn ihr wissen wollt, warum E36 Cabrio das schönste Cabrio der Welt ist, guckt euch die nicht immer mit Verdeck an, sondern wenn die offen sind, ist ein E36 Cabrio, das sieht aus, als hättest du einen ellenlangen amerikanischen Cadillac. Die werden so lang in dem Moment, ne? Das ist so krass einfach. Superschön.
Genau.
Sinan, eine gute Frage, die auch immer hier in den Projects-Folgen kommt. Du bist ja, du hörst viel Podcast, ne? Oder? Sonst wärst du wahrscheinlich kein
Richtig.
Patreon. Übrigens, als Patreon, hast du was gewonnen beim diesjährigen Gewinnspiel? Nee, leider nicht, ne? Sonst
Nee,
die Leute. Schade.
leider nicht.
Schade. Aber wir haben alle was Gutes getan. Dieses Jahr gab es für die Patreons ja wieder so ein kleines Gewinnspiel, was ich gemacht habe, beziehungsweise mit dem Tommy von Autopflege24 zusammen. Dieses Jahr haben wir Lose verkauft und der gesamte Erlös ging ans Tierheim. Und ja, dann haben wir immerhin noch was Gutes gemacht. Gibt es ja von mir mal so ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch alle. Und ja, aber man konnte richtig geil was gewinnen. Einer der Patrons hat irgendwie ich glaube, im Wert von 250 € eine Keramikversiegelung gewonnen. Richtig krass auch schon, ey. Ja, kann man sich mal freuen. Was ich ja hier immer frage in den Projects-Folgen ist: Würdest du das Auto jemals verkaufen?
Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht,
Ich glaube auch nicht, oder?
wenn dann nur wirtschaftsbedingt.
Ja,
Wenn
okay.
wir wirklich mal in die Situation kommen, dass es wirklich so wird, dann natürlich, bevor man da einen mega Verlust hat, aber sonst nein.
Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Aber auch alleine, weil einfach, jetzt hast du ja so eine Geschichte, das Auto hat ja schon richtig für dich Geschichte geschrieben, muss man sagen. Auch wenn die scheiße war. Aber irgendwie, was muss das für ein Gefühl sein, Mann, wenn du dich im Mai jetzt da reinsetzt und damit fährst? Und wir sind ja ich glaube, im Mai oder im Juni bin ich auf jeden Fall auch nochmal in der Nähe von München und will nochmal zum Wheels and Weißwurst fahren mit dem Class 2 runter. Und vielleicht sehen wir uns ja da sogar und dann bin ich mal gespannt. Ich werde dich nochmal drauf ansprechen. Ich kann mir nur vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss nach der ganzen Scheiße, wenn es dann alles läuft. Und ich wünsche dir da echt alles Gute, dass das jetzt problemfrei vonstatten geht. Das muss ein mega Gefühl sein, oder? Da kann man sich doch echt nur drauf freuen, oder?
Es ist unbeschreiblich, auch wo er noch lief. Jedes Mal, wenn ich in meiner Halle bin und das Auto an einem schönen Tag für eine Runde zum Fahren rausgenommen habe, es war unbeschreiblich, das Gefühl. Vor allem, wenn man, sage ich mal, seitdem, das war ja so mein Traum generell, so autoverrückt bin ich ja leider schon seit 18 und
Okay.
habe auch dementsprechend die ganze Zeit darauf hingespart und in vielen Aspekten sehr zurückgesteckt, dass das möglich war. Und es war jedes Mal, wo er noch lief, ein Top-Gefühl, und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie es so war, meinen Wagen wirklich zu fahren. Ja,
Ich hoffe,
leider, aber
wie weit ist München von dir entfernt?
München 100 Kilometer.
Ja, das ist
ein Katzensprung.
Dann vielleicht sehen wir uns ja im Juni oder Juli. Ich weiß nicht genau, ich muss gleich mal gucken. Juni müsste eigentlich sein. Anfang Juni, glaube ich, ist das erste Wheels in Weißwürst bei BMW Classic. Komm doch mal vorbei. Das würde mich mal freuen. Ich würde das Auto mal gerne live sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sehr gerne, sehr gerne. Kannst auch mal eine Runde fahren, wenn du willst.
Das, ich habe da immer so ein bisschen Respekt vor. Gerade wenn jemand, ich finde das klasse an dir ja eigentlich, Sinan. Ey, jetzt mal offen gesagt, ne? Manchmal, also in meiner Generation habe ich auch ganz oft junge Typen. Wie alt bist du, Sinan? Jetzt, du bist 2000er Baujahr, glaube ich, oder?
Ich bin 2000er Baujahr, genau. Ja. Ich werde genau in 3 Tagen 24.
Au, dann muss ich mir das merken. Ja? Muss ich mir jetzt schon mal merken.
Nee, auf das Wort, das ist nicht jetzt angelehnt, aber
ja. Aber Sinan, ganz oft, ne, wenn ich so Leute, auch gerade hier am Ring oder so, in so einem Auto sehe oder so, dann hat man ja immer sein Bild so im Kopf, oh, da hat er sich hier wieder so ein Ding gegönnt und jetzt macht er den cool mit der Kiste oder sowas. Man ist ja so ein bisschen auch neidisch, klar, weil ich immer so ein Auto haben wollte. Aber ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr man falsch liegen kann und wie sehr man Leute in eine Schublade stecken kann. Wenn du sagst, ey, ich habe da schon immer für gespart, das war immer so mein Traumauto und man hört das auch bei dir, ne? Alleine, ganz ehrlich, alleine, dass du da dran geblieben bist, selbst nach dem ersten Motorschaden, wo man sagt, hey, das geht jetzt in die 5000 Euro Minimum oder so, nachdem du das Auto schon so teuer gekauft hast, muss man, also nicht so teuer, sondern einfach für so einen hohen Preis schon bezahlen musstest dafür, finde ich es mega klasse, Sinan, und das macht halt auch Leidenschaft für mich aus an so einem Auto, wenn du da trotzdem dran bleibst und sagst, naja, komm, das war mir irgendwie klar, dass sowas passieren kann, ich habe es ja herausgefordert, indem ich so ein Kit eingebaut habe, kenne auch einige Leute in der Autoszenerie, die, mit denen ich schon zu tun hatte, die auch schon dann früh aufgegeben haben und gesagt haben, naja, gut, scheiß drauf, weg mit dem Ding, so, weißt du?
Ja, kann ich aber auch verstehen.
Ja, klar.
Die Emotionen in dem Moment, wenn es kaputt geht, sind natürlich unbeschreiblich.
Ja.
Vor allem, wenn man da sehr viel Zeit und Blut rein investiert hat, um sich dann endlich mal seinen Traum zu erfüllen zu können. Mhm. Aber wie gesagt, ich war damit vorbereitet und das war auch okay für mich im Endeffekt. Natürlich war es schade, ich war sehr traurig drüber, braucht man nicht reden.
Klar.
Aber Leben geht weiter, das Auto wird wieder repariert und dann geht's weiter.
Ja. Ach, klingt gut, finde ich gut. Das mag ich an den Projects, folgen Sinan. Manchmal ist es so zufällig, ich gehe ohne Erwartungen in was rein und habe mich einfach mit jemandem geil über sein Auto unterhalten wie jetzt. Das ist einfach schön, muss man echt sagen. Ich frage auch immer noch so am Schluss, sagen wir mal einfach vom Gesamtgrad, wenn er jetzt da fertig ist oder so, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel würdest du noch an dem Auto machen wollen, außer jetzt Fahrwerk, das, was du alles schon da liegen hast, wie fertig ist er von 1 bis 10?
Eigentlich schon ziemlich hoch. Das Einzige, was noch kommen wird, irgendwann einmal werden die Performance-Sitze sein, wird die Hinterbank rausgenommen werden und irgendwie so ein Clubsportbügel oder okay. In der Art rein. Aber die Performance-Sitze, das wird ein Abenteuer.
Ich kann es dir sagen. Also ich habe die ja im Einser gehabt. Ne? Sie sind ja weggekommen. Ne? Ich habe aber diese Realnummern. Immer wenn du welche findest, musst du mir diese Realnummer schicken von den Dingern. Vielleicht sind es meine geklauten. Ich sag dir aber mittlerweile, in den USA kenne ich jemanden, der wollte die auch unbedingt haben. So ein bisschen ein Mensch, der ein bisschen Geld wie Heu hat, könnte man sagen. Der hat ein Paar gekauft. Jetzt halte ich gut am Tisch fest. Und ihr da draußen auch, haltet euch die Kopfhörer fest. Ein Paar Sitze BMW Performance für $16.000, weil er die unbedingt haben wollte.
Okay.
Irre, oder?
Sehr, ja. Wobei man auch sagen könnte, man hätte sich jetzt hier die normalen Recaro Sports der CS geholt können.
Natürlich, ja klar. Aber das sind halt nicht die BMW Performance. Ich verstehe das auch. Ich hatte die ja selbst und die sind schon geil. Manchmal findet man tatsächlich noch welche. Ich habe damals für meine, bin ich ganz ehrlich, da habe ich bezahlt. Der brauchte sehr dringend Geld, der Junge tatsächlich. Habe das jetzt nicht ausgenutzt, sondern wir haben ganz offen geschrieben. Habe den halt gefragt, warum verkaufst du denn die Sitze? Ist damit irgendwas? Und er so, nee, ganz ehrlich, das ist das Erste, worauf ich verzichten kann bei dem Fahrzeug. Ich habe die mitgekauft und die müssen weg halt. Also ich brauche halt einfach Geld. Ich habe damals 2.700 Euro bezahlt. Also wir haben gehandelt ein bisschen. Und der hat meine hier Boston schwarzen Sportsitze aus dem Einser gekriegt. Wir haben die irgendwo in der Nähe von Stuttgart am Bahnhof haben wir die Sitze umgebaut. Ziemlich witzig.
Hört sich aber noch einen Top-Deal an, im Vergleich zu heute.
Das war damals ein echter Top-Deal, muss man sagen. Im Vergleich zu heute, die Sitze kosten ja locker 5.000 Euro oder sowas. So um den Dreh. Mindestens. Also würde ich sagen, oder?
Ja. Definitiv, wenn nicht schon mehr.
Ja, damals Neupreis waren 3. Ganz genau 3.100 Euro. Ich habe noch einen Produktkatalog von BMW Performance hier liegen. Ja, Sinan, Ja. Jetzt eine abschließende Frage zu diesem wunderschönen Benzingespräch über deinen E92 M3. Was wäre denn, wenn ich mit dem Finger schnipse und dein Traumauto könnte vor der Tür stehen? Was wäre es?
Boah, gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, sehr, das ist eine
schwierige Frage.
Genauso muss das sein.
Wahrscheinlich ein E46 M3 GTR, der damals das Homologationsfahrzeug von Le Mans.
Ja, da bin ich bei dir. Habe ich vor kurzem noch bei BMW Classic irgendwie auf Insta-Channel gesehen und so. Und alle finden den so hässlich wegen dieser Front, weil die ja so, ja, ist halt...
Genau das macht's aus.
Ja, Mann. Eigentlich einer, der so sieht wie ich. Ich finde, genau das macht's aus, dass es so fies, fies aufgesetzt, so motorsportlich, brachial, eklig aussieht eigentlich, ne?
Ist auch mit dem Motor in Verbindung. Ach, ja. Unglaublich.
Das Ding ist einfach total geil. Ja, so ein. Ich habe mir immer mal gesagt, boah, es gibt ja die Frontstoßstangen, Heckstoßstangen, das kannst du alles kaufen, so replikamäßig. Gibt sogar von Rogue Motorsports in USA, gibt sogar Centerlock die Felgen von damals, diese, ich weiß gar nicht, wie das Modell hieß.
EBS Magnesium.
Ja, genau. Also das sind jetzt keine Magnesium, die sind Alufelgen, geschmiedete allerdings, mit Centerlock sogar, also mit Zentralverschluss für BMW. Also kannst du da bestellen, der Größe, wie du so brauchst. Rogue Engineering heißt die Firma, genau. Die stellen die her. Du könntest es wahr, tatsächlich könntest du ein 1:1 Replika bauen. Boah, hätte ich da Bock drauf, ne?
Das einzige Problem, was das Auto auch noch sehr, sehr, sehr ansprechend für mich macht, ist halt einfach der Motor, der P50, glaube ich, hieß er.
Ich meine ja, P50.
Der V8.
Ja.
Das ist unglaublich, der Sound mit den gerade geschnittenen Gängen. Ach. Unglaublich.
Ja. Also, ich wollte gerade sagen, für Motorsport-Enthusiasten, Leute, gebt euch mal M3 GTR Cup Racing oder irgendwas ein oder Engine Sound oder sowas, gerade wo die in USA, was sind die denn gefahren? ALMS, American Le Mans Series, glaube ich, ne?
Genau.
Ey, Alter, die sind ja den Porsche um die Ohren geflogen, das kann sich ja kein Mensch vorstellen mit dem Teil. Oh, und wie geil das, ich finde immer, weißt du, was das Geilste ist bei den Videos, Sinan, dass wenn du die ganzen Cup-Fahrzeuge, da siehst wie Porsche, der da mitgefahren ist, also sind ja sehr viele Porsche mitgefahren, und du dann den E46 M3 dazwischen herballern siehst, dann sieht das aus wie so ein, da hat irgendeiner ein Straßenauto, ein Dreier einfach mitten reingestellt in diese Le Mans Series Fahrzeuge, irgendwie passt gar nicht so da rein ins Bild, aber knallt da rum wie ein großer, ne?
Genau, ich glaube, die haben auch damals gewonnen, zweimal, ja. Oder?
Ich glaube, das ist wieder, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, wenn man sich das jetzt durchliest, das ist wieder so eine Reglement-Geschichte. Die haben Porsche zu sehr abgeräumt, glaube ich.
Ah, ja,
weißt, stimmt, was ich meine? Was. Das ist wie damals bei der WTCC, wo BMW mit dem P45-Motor zu erfolgreich war und die dann gesagt haben, ey, hier, das wird so und so reglementiert, und da mussten sie diese Turbomotoren fahren und dann war das ja nichts mehr. Ja. Dann haben ja irgendwie alle, glaube ich, den gleichen Motor gekriegt. Irgendwie sowas war das. Weißt du, so diese, immer, es ist ja immer so ein Ausloten des Reglements, wie weit kannst du gehen und so. Und deswegen. Ja,
genau.
Sinan, vielen, 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 vielen Dank, dass du hier zu Gast in den Benzingesprächen warst. Und ja, jetzt kannst du dich demnächst dann selbst im Podcast hören. Wirst du dir den selber anhören?
Boah, ganz schwierig. Ich kann meine eigene Stimme nicht hören, das ist das Problem.
Haben so viele.
Ja, aber so, wahrscheinlich schon.
So viele sagen zu mir, dass immer die ihre Benzingespräche halt mit mir gemacht haben über ihr Projects-Fahrzeug, sagen immer, ey, wie war er denn, wie ist er denn so angekommen? Sag ich, ey, hast du nicht gehört? Und er so, nee, ich kann mich selbst nicht hören. Ich habe selber manchmal das Problem, wenn ich mir einen Podcast von mir selbst, also wenn ich mir meine Podcasts nochmal anhöre, dass ich dann immer dazu komme, Mensch, hätt's noch das oder das sagen können. Aber es ist, wie es ist, ne? Jetzt ist es gesagt, jetzt haben wir's. Sinan, vielen Dank dir. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und
auf jeden Fall.
Ich denke, wir hören und sehen uns auf Patreon, auf Instagram oder hören uns im Podcast mal wieder.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Natürlich. War mir eine große Ehre.
Sehr gern.
Genau. Danke.
Dann hoffe ich, wir sehen uns im Mai. Und ich hoffe, ich sehe auch im Mai, egal wo, auf welchem Channel, auf welchem Medium, dass dein Auto läuft und du Spaß dran hast. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich werde das mitverfolgen.
Ich hoffe auch, dass es bis dahin klappt. Aber mal gucken.
Daumen drücken. Das wird schon. Sinan, mach's gut. Ciao.
Danke. Ciao.